Herzlich willkommen zum Personal Trainer-Werden.de Podcast. Der Podcast für Personal Trainer und Coaches und die, die es werden wollen. Heute zu Gast in der Sendung habe ich Jens Vatter. Er ist Head of Education of EMS Training für das Klucker Kolleg. Und er ist Personal Trainer aus Köln, ist seit 2005 Personal Trainer, hat auch seine eigene PT-Launch in Köln seit 2012. Und wir werden heute gemeinsam die Themenschwerpunkte kritische Betrachtung von und Grenzen von EMS-Training und natürlich auch die Potenziale so ein bisschen erarbeiten und natürlich auch zum Thema selbstständig werden, von der Idee zum Konzept. Und ich sage schon mal herzlich willkommen in der Sendung und vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
Danke, Sigi.
Genau, die erste Frage, die ich immer stelle, ist, wie bist du denn zum Personal Trainer geworden? Weil der Personal Trainer Podcast beschäftigt sich ja auch mit dem Thema, dass ich mir beispielsweise früher gewünscht hätte, mehr Informationen gehabt zu haben und so ein Medium wie so ein Podcast, wo man einfach erfahrene Coaches fragen kann, wie so ihr Werdegang war, sich inspirieren kann und so weiter, hatte mir damals halt gefehlt. Und daher die Frage auch an dich, wie bist du denn Personal Trainer geworden? Also wie war so dein Weg?
Ja, das Ganze hat bei mir vor 22 Jahren, also 1997 angefangen. Da habe ich als Trainer angefangen, zunächst für eine Basketballmannschaft ein bisschen Athletiktraining zu machen. Und da gab es den Begriff Personal Trainer auch noch gar nicht. Das heißt, ich war wirklich ja so ein bisschen da auf mich alleine gestellt, habe noch überlegt, im Studio zu arbeiten, immer wieder aushilfsweise dort Stunden gegeben und die Fitnessfläche betreut, gemerkt, das ist aber natürlich nicht alles. Habe dann erst einmal privat für den ein oder anderen Kumpel oder Freundin dann mit Personal Training angefangen. Und dann 2005, als ich nach Köln gekommen bin, habe ich dort als Trainingsleiter von einer großen Fitnesskette gearbeitet und dann das Personal Training auch natürlich ausgebaut, aufgebaut und relativ schnell auch Personal Trainer weitergebildet in den Bereichen Core Training spezifisch, Verkauf, Kommunikation natürlich auch. Und dann 2009 war so für mich ein Wendepunkt, dass ich gesagt habe, ich mache mich wirklich selbstständig als Personal Trainer. Raus aus der Festanstellung, weil ich gemerkt habe, ich bin dann zu arg durch das Unternehmen eingeschränkt gewesen und konnte nicht so frei arbeiten mit meinen Kunden, wie ich es eigentlich wollte. Also da war so für mich der entscheidende Punkt, etwas Eigenes aufzubauen, für mich ganz speziell den Bereich Ganzkörper-EMS in das Training einzubinden, was mir vorher nicht möglich war, und ein neuartiges Konzept aufzustellen. Ich würde auch jedem raten, der wirklich anfängt mit Personal Training, zu sagen, was habe ich für ein Konzept, wie baue ich das auf und ist das für mich stimmig, was kann ich da selbst überhaupt leisten, was habe ich an Vorerfahrung und das Ganze sollte ich auch einbringen, möglichst authentisch natürlich.
Ja, wie das ganz genau funktioniert, werden wir dann auch gleich noch im Detail mitbekommen. Bist du denn schon immer aus Köln oder kommst du ursprünglich woanders her?
Ich bin ursprünglich aus der Pfalz, bin dann nach Bayreuth gegangen zum Studium und 2005 dann über den Beruf nach Köln gekommen. Und jetzt, ja, die Immis, wie es so schön heißt hier in Köln, also einer, der zugereist ist, sich aber als Kölner fühlt, muss ich sagen, das passt schon als Personal Trainer in Köln.
Ja gut, wir haben ja heute als Punkt mitgebracht die kritische Betrachtung von EMS-Training. Also es gibt natürlich bestimmt seine Vorzüge und ich finde es immer authentisch, wenn man auch so ein bisschen ja beide Seiten durchleuchtet oder sich zumindest mal auch mit den Kritikpunkten oder den Gegenstimmen so ein bisschen beschäftigt, was die so sagen und vielleicht auch mal so ein bisschen über die Grenzen von EMS-Training spricht als EMS-Befürworter, als Fürsprecher.
Es gibt natürlich viele Kritikpunkte, die auch gerne angebracht werden, wobei ich dazu sagen muss, man muss wirklich unterscheiden zwischen EMS und EMS-Ganzkörpertraining. Also wenn ich sage, ich nehme eine lokale Stimulation, lasse mich passiv stimulieren, beispielsweise ich lege mir zwei Elektroden einfach nur auf einen Bereich des Quadrizeps und lasse mich dann im Liegen oder im Sitzen einfach stimulieren, dann habe ich natürlich auch das Problem des Übertrags. Wie es natürlich auch bei jedem Krafttraining so ist, wenn ich ein rein statisches Training ausführen würde, ohne jegliche Bewegung, habe ich natürlich auch in den meisten Fällen ein Übertragsproblem. Allerdings muss ich auch dazu sagen, das ist ein bisschen ja, vorgeschobenes Problem, denn in vielen Bewegungen ist eine hohe statische Komponente dabei. Das heißt, egal ob ich jetzt ein EMS oder ein Krafttraining statisch durchführe, ich habe meistens dann dennoch einen guten Transfer in die Sportarten. Beispielsweise nehme ich mal einen Skispringer, der in seiner Abfahrtshocke dann erstmal sitzen bleibt, diese Anlaufhocke, und daraus dann später explodieren muss. Der muss das natürlich gut und stabil halten können. Also von daher ist für mich so ein bisschen das schwierig, einfach nur auf dem Thema statisch oder dynamisch rumzureiten, zumal es keine wirklich statische Bewegung bei einem EMS-Training eigentlich gibt. Ich habe ja immer Agonisten, Antagonisten, Synergisten, Stabilisatoren, alles gleichzeitig im Einsatz. Und wenn ich das eben richtig ansteuere, dann habe ich natürlich einen Transfer. Das heißt, ich werde keine Zombie-Muskeln in Anführungszeichen da antrainieren können. Was natürlich mit reinspielt, ich muss das Gehirn auch mit einbeziehen. Das heißt, ich muss dem Muskel auch beibringen, spann dich an, wenn der Impuls kommt. So muss sich das anfühlen. Ich kann das als Trainer sehr gut anleiten, um gerade diese Wahrnehmung überhaupt zu schulen. Bedeutet, ich lasse beispielsweise in den 4 Sekunden Spannung den Impuls wirken auf den Muskel, sehe und spüre, wie fühlt sich das an, wenn der Muskel voll angespannt ist. Und im nächsten Schritt muss ich dann in der Pause selbstständig den Trainierenden dazu anleiten, das zu wiederholen und selbst aufzubauen. Dann habe ich natürlich selbst bei einem statischen Training einen guten Transfer. Zweiter Punkt ist natürlich, statisch, dynamisch wird meines Erachtens maßlos übertrieben in den Diskussionen, denn jeder dynamische Training hat auch eine statische Komponente. Das heißt, für mich bedeutet ein dynamisches Training, es findet eine Bewegung statt. Die meisten ziehen sich mittlerweile auf den Begriff dynamisches Training zurück und sagen, das muss ein Ausdauertraining sein oder ein explosives, schnelles Training oder was auch immer. Also sobald ich irgendeine Bewegung reinbringe, bin ich raus aus diesem rein statischen Bereich. Und da habe ich natürlich auch sofort einen Transfer möglich in verschiedene funktionelle Bewegungen. Mein Ziel ist es, in den Ausbildungen auch den Trainern beizubringen, dass die bewusst mit dem Körper arbeiten müssen, nicht einfach nur das Gerät die Arbeit machen lassen, sondern dass die Trainer in der Lage sind, eine Bewegung wirklich anzusteuern, beispielsweise eine Kniebeuge, und erst einmal eine Bewegungsamplitude rauszunehmen und die bewusst aufzutrainieren. Heißt, ich muss eine kleine Bewegung machen, keine große, schnelle, das kann ich nicht kontrollieren, und muss versuchen, diese Spannung, die ich dort durch EMS aufbauen kann, selbstständig im Zaum zu halten, also zu kontrollieren. Das fällt für viele natürlich relativ schwer erstmal. Das heißt, ich muss erst einmal mit einem Anfänger statisch anfangen, dass er eine Bewegungsposition halten kann. Und dann bringe ich langsam Dynamik rein. Aber das ist natürlich auch ein ganz normaler Trainingsprozess. Von daher finde ich, das Thema statisch ist so ein bisschen hinfällig, denn ich habe wirklich in den letzten Jahren nicht ein einziges richtig statisches Training mehr gesehen. Es finden überall zumindest leichte Bewegungsmuster statt. Von daher ist diese Diskussion für mich ein wenig, ja, vorgeschoben.
Ja, ich denke halt auch, dass man wie sagt man, jegliches Statement nicht unbedingt auch immer eins zu eins auf alle Fälle oder auf jede Trainingsart, auf jedes Bewegungsmuster und so weiter übertragen kann, sondern man sollte immer differenziert an die Sache rangehen, ne?
Absolut. Absolut. Also es gibt positive wie negative Beispiele in dem Bereich. Das meiste kommt ja aus dem Bereich lokaler EMS. Und also was man da auch als Kritikpunkte auch immer wieder hört. Und ein Kritikpunkt ist zum Beispiel, dass Propriozeption, Sensomotorik und damit auch so ein bisschen das Neuromuskuläre beim EMS-Training deutlich gestört sind. Liegt natürlich daran, wenn ich eine Elektrode einfach nur passiv auflege und einen einzelnen Muskel ohne einen Bezug der anderen Muskulatur einfach so auftrainiere, klar, habe ich natürlich keinen besonderen Effekt. Die Propriozeption ist zum Beispiel auch bei einem Ganzkörperkrafttraining wie EMS immer noch ein bisschen gestört, denn ich habe beispielsweise bei einer Laufbewegung oder bei einer Sprungbewegung hätte ich eigentlich Phasen, in denen der Muskel, beispielsweise Oberschenkelrückseite, für einen kleinen Moment entspannt sein sollte. Wenn ich jetzt natürlich einen Impuls darauf habe, ist diese Muskulatur angespannt und der Körper lernt sozusagen ein falsches Bewegungsmuster. Wenn ich das allerdings dann wieder bewusst einsetze und ihm bewusst diese Spannung aufbaue, könnte ich sogar einen Vorteil haben. Für mich ist daher so die Frage, manches dynamisches EMS-Training wie Laufen auf dem Laufband oder mit Sprüngen dabei, ist das überhaupt sinnvoll? Es gibt die ersten EMS-Geräte, die im Freien trainieren lassen, die Leute laufen lassen. Und wenn ich mir jetzt diese Laufbewegung anschaue, rein von der Biomechanik auch und von der Muskelphysik, da sehe ich dann einfach Angriffspunkte, die einen ganz klaren Nachteil von EMS bilden. Ich habe Muskulatur, die eigentlich entspannt sein sollte und spanne die während einer solchen Bewegung an. Das kann natürlich nicht im Sinne des Erfinders sein. Und da ist auf jeden Fall so ein bisschen der Kritikpunkt gerechtfertigt. Da habe ich natürlich definitiv keine Verbesserung.
Verstehe. So ein weiterer Punkt, der jetzt auch immer wieder genannt wird oder den ich auch selber, finde ich, so ein bisschen kritisch sehe, ist halt das Marketing, dass das EMS-Training halt alleine mit einmal 10 Minuten pro Woche als die ja, Wunderwaffe oder Alleinlösung steht und man im Grunde all seine Problemchen mit einmal die Woche 10 Minuten oder 15 Minuten EMS-Training lösen könnte oder sollte oder am besten auch noch schön schlank und super durchtrainiert dann werden würde. Aus welcher Brille siehst du das, dieses Statement oder diese Art und Weise der Kommunikation?
Es sind ein paar Kritikpunkte berechtigt dabei. Das ist zum Beispiel dieses, ja, du kannst eigentlich alles erreichen damit und das heilt alles. Das ist natürlich, muss man sagen, das ist natürlich Quatsch, ne? Das ist einfach eine Trainingsform, eine Form des Krafttrainings besonders. Die muss ich natürlich auch sinnvoll einsetzen. Mit einmal die Woche bin ich nicht so weit von entfernt, denn wie gesagt, ich komme aus dem Personal Training Bereich und dort haben wir nun mal den Fall, dass die meisten Kunden, wenn überhaupt, einmal die Woche auch nur trainieren. Ich habe in einer sehr großen Fitnesskette gearbeitet, daher kenne ich auch so ein bisschen die Hintergrundzahlen, dass mehr als die Hälfte der Fitnessstudio-Besucher weniger als durchschnittlich einmal die Woche ins Studio gehen. Und dann ist natürlich die Frage, wie sieht es dann aus? Wie kriege ich jemanden regelmäßig zum Training? Und da war eben EMS besonders gut in der Anleitung, einmal die Woche ein regelmäßiges Training aufzubauen. Ich kann natürlich nicht erwarten, dass ich dadurch riesige Muskelberge habe oder massiv abnehme. Allerdings muss man auch ein bisschen dazu sagen, EMS insofern eine Besonderheit. Ich habe viel, viel längere Regenerationszeiten als bei einem klassischen Training. Ich habe andere Muskelfaserstrukturen mit aktiv, die ich sonst beim Training eher nicht mit reinbekomme oder äußerst schwierig. Gerade die großen, schnellzuckenden Fasern, die werden besonders intensiv angesprochen und diese haben nun mal bis zu 5, 6 Tage Regenerationszeit. Und wenn ich das natürlich mit einberechnen will, dann bin ich bei den meisten Leuten bei einmal die Woche eigentlich im richtigen Rhythmus. Ob jetzt 10, 15 oder 20 Minuten Training, das ist relativ egal jetzt auf den ersten Blick. Das ist so ein bisschen das Feintuning. Welches Ziel möchte ich erreichen? Ich kann nicht erwarten, mit 10 Minuten eine wahnsinnige Körperformung im Sinne einer Definition zu erreichen mit einmal die Woche. Da sollte ich dann schon eher auf zweimal die Woche vielleicht 10 bis 15 Minuten Trainings. Und einen Ausdaueranteil würde ich dann auch ein bisschen mit bevorzugen. Das heißt, es gibt ja spezielle Stoffwechselprogramme, die mit niedrigeren Frequenzen den Ausdauerbereich besser abdecken können. Das würde ich dann eher so mixen. Allerdings muss ich halt auch sagen, was ist für die Lebensrealität der Leute denn tatsächlich möglich? Die meisten Leute schaffen es leider nicht häufiger als ein oder eineinhalb Mal die Woche zum Training, zum regelmäßigen Termin. Und von daher muss ich das auch so ein bisschen relativieren. Mir wäre es natürlich auch lieber, wenn die meisten Leute zweimal die Woche kämen. und dafür kurze Trainingseinheiten machen, also zweimal 12 bis 15 Minuten, ist mir lieber als einmal die Woche 20 bis 25 Minuten, ganz klar. Allerdings muss ich natürlich auch realistisch bleiben. Und als Trainer weiß ich nun mal, die meisten Leute haben zwar auf den ersten Blick hohe Ziele, das relativiert sich allerdings dann schon sehr schnell, wenn sie ja an die Eigenverantwortung dann gebracht werden. Ich muss Zeit investieren, ich muss dafür auch etwas leisten. Und es geht natürlich nie ohne die richtige Ernährung. Das wissen wir natürlich als Trainer alle, aber es ist so ein bisschen diese Augenwischerei, die der Kunde gerne bei sich selbst auch vornimmt. Ich gebe meine Verantwortung ab an den Studiobetreiber, der wird das schon für mich mit einmal die Woche 20 Minuten richten. So einfach ist es natürlich nicht.
Wenn man jetzt so ein bisschen in die Trainings- oder Trainerszene reinhört, dann gibt es ja immer verschiedene Lager. Die einen, die sagen halt hier, ja, EMS-Training, du arbeitest ja nur mit dem Körpergewicht und irgendwann ist es halt kein wirklicher Trainingsreiz mehr für den Körper. Und man sollte vielleicht doch auch mal die Trainingsreize variieren oder vielleicht auch mal die Last erhöhen. Also das Thema Progression wird ja öfters mal angesprochen. Wie ist denn da dein Statement dazu?
Für mich ist ein Hauptthema bei dem Bereich EMS-Training, dass viel zu viele Trainer von sich selbst ausgehen und einfach vergessen, für wen machen sie das Training. Und das sind nun mal Kunden, die in der Regel wenig fitnessaffin sind. Ich sag mal so, wenn jemand begeistert ist von einem Hanteltraining, wieso sollte ich den dann überhaupt zu einem EMS-Training bringen? Was ist dem sein Zusatznutzen? Die paar Muskelfasern mehr, okay. Es gibt zum Beispiel Bodybuilder, die mit EMS-Training so ihre Schwächen auftrainieren. Also da kann ich das durchaus dann sinnvoll einsetzen. Im Leistungssport kann ich zum Beispiel über das Erreichen von anderen Muskelfasern noch mehr herausholen. Aber welcher Nutzen ist da für den Freizeitsportler? Und da muss ich mir immer die Frage stellen, was will ich denn erreichen? Also ein Freizeitsportler, der wird mit Sicherheit davon profitieren, wenn er einmal die Woche EMS-Training in sein Krafttraining einbaut. Aber der Nichtsportler, das ist nun mal das Gros unserer Zielgruppe, für den ist eigentlich entscheidend, was mache ich da? Und da sehe ich einfach einen Riesenhebel, Leute in einen Sport- und Freizeit-Fitnessbereich hineinzubringen, die sonst keine Berührungspunkte haben. Beispiel, wenn ich jetzt in ein Fitnessstudio gehe und ich bin untrainiert, vielleicht sogar stark übergewichtig, dann werde ich erst einmal nur mit Misserfolgen konfrontiert. Das heißt, ich führe eine Übung vielleicht nicht richtig aus, hab dann Muskelschmerzen in Bereichen oder Gelenkschmerzen sogar in Bereichen, wo ich sie gar nicht spüren wollte. Beispiel, ich mache ein Sit-up auf dem Boden mit einem, der vielleicht adipös ist und frage diesen Kunden, wo spürst du es am meisten? Und er sagt natürlich nicht in der Bauchmuskulatur, weil er das nicht richtig ansteuern kann, sondern wird erstmal sagen, ja, ich merke, das ist im Nacken, ich merke das an den Oberschenkeln, an der Hüfte, wo auch immer, am Rücken. Es wird nicht dahin kommen, wo es dann sein sollte. Da habe ich beim EMS-Training natürlich einen Riesenvorteil. Ich habe schon bei einem Anfänger durch die direkte Stimulation Erfolge. Er spürt seine Muskulatur. Ich trainiere auch stark übergewichtige Personen und da war es so, dass die zum ersten Mal ihre Bauchmuskeln gespürt haben. Also wirklich intensiv einen Trainingserfolg. Und das schon beim ersten Mal. Und das ist natürlich eine Motivation, die ich dann hinkriege, dass Leute, die sonst wenig affin zu ihrem Körper sind, plötzlich eine Wahrnehmung aufbauen. Und wenn ich das richtig nutze, kann ich dann den einen oder anderen vielleicht auch mal dazu bringen, über den Tellerrand hinauszuschauen und mehr als in Anführungszeichen nur einmal die Woche EMS zu machen oder zweimal und sich zu bewegen. Fitnessstudio, Ausdauertraining, Krafttraining, was auch immer. Eine Sportart anzufangen zum Beispiel. Also für mich als Trainer ist natürlich wichtig, dass mein Kunde auch Authentizität erfährt. Das heißt, dass er weiß, ich kenne mich mit dem Thema aus und habe da selbst so ein bisschen Zugang zu dem Thema. Wenn ich also einen Golfer als Kunden hätte, könnte ich relativ wenig dazu sagen, da ich selbst kein Golfer bin, kein Golf spiele und kann ihm da natürlich auch relativ wenig folgen, wenn er mir golfspezifisch dann irgendwelche Fachbegriffe zum Beispiel um die Ohren haut. Kann aber auch nicht wirklich nachvollziehen, was ist seine Problematik. Kann jetzt natürlich als Sportwissenschaftler auch hingehen und das biomechanisch analysieren, wird allerdings nie das gleiche sein, wie wenn ich die Bewegungen selbst kenne.
Deswegen ist das auch nicht meine Zielgruppe. Meine Zielgruppe sind eher zum Beispiel freiberufliche Ärzte. Als Freiberufler auf der einen Seite kenne ich natürlich deren Probleme, was die sowohl im wirtschaftlichen Bereich als auch von der Zeiteinteilung haben. Kann mich allerdings auch vom wissenschaftlichen Diskurs ein bisschen mit denen einlassen. Habe auch einen Vorteil dabei, wenn ich Ärzte trainiere. Gerade beim Thema EMS-Training habe ich sehr, sehr gute Kooperationspartner und kann auch da Kunden auch mal hinschicken, wenn ich weiß, der hat ein Problem, geht zu dem Arzt, der kennt sich damit aus. Oder auf der anderen Seite können die mir natürlich auch Kunden empfehlen. Kann ich eh nur jedem ans Herz legen, Thema Netzwerk mit Ärzten zu arbeiten, denn die haben immer das Problem, dass sie manche Leistungen selbst nicht anbieten können. Und da sind die auf Netzwerkpartner angewiesen.
Also gerade Netzwerk jetzt zu nennen, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, gerade wenn es darum geht, im PT auch Fuß zu fassen. Und meine Frage wäre jetzt, wie, also gerade speziell zu dem Thema Ärzte, wie bist du denn zu deinen Ärzte-Kooperationen gekommen?
Also es gibt mehrere Möglichkeiten, da ranzugehen. Bei mir war es der sehr, sehr einfache und unbürokratischste Weg eigentlich. Das heißt, ich habe die Ärzte jeweils privat kennengelernt. Dadurch, dass ich ja immer wieder den einen oder anderen Kunden habe oder hatte, der Kontakt hat zu den Ärzten und damit auch Zugang, der stellt dann einfach mal bei einem Abendessen oder so jemanden mal privat vor. Oder man geht zusammen raus und lernt dann im privaten Bereich dann jemanden kennen. Das sind überall so Anknüpfungspunkte. Und die auf jeden Fall privat zu nutzen, das ist eigentlich so das Entscheidende und das Wichtige dabei. Denn die Ärzte haben immer das gleiche Thema. Die werden selbst immer wieder angesprochen auf das Thema Gesundheit. Und wenn man da so den ein oder anderen gemeinsamen Kontakt hat, ist das eigentlich die beste Hausnummer. Die Ärzte jetzt so immer Klinken putzen, halte ich relativ wenig davon, denn das ist wirklich so nach dem Motto, was willst du von mir, finde ich relativ schwierig, da ranzukommen. Es geht nur über Empfehlungsmarketing innerhalb von privaten Kontakten am besten. Und dann natürlich später, wenn man sich mal ein bisschen aufgebaut hat, dann wird es natürlich einfacher. Ich kann jetzt natürlich für mich auch so ein bisschen in Anspruch nehmen, dass ich einer der ersten war in Köln, der mit dem Bereich EMS-Training auch als Personal Trainer, nicht nur als reines Studio, um die Ecke gekommen ist. Und damit wurde ich interessant für den einen oder anderen Arzt einfach mal, okay, ich habe gehört, du machst da was, erzähl mir was dazu. Das ist natürlich eine andere Herangehensweise. Ich würde sagen, man muss so für sich halt überlegen, wen möchte man ansprechen. Nicht nur, wer ist ein guter Kooperationspartner, sondern mit wem möchte ich arbeiten. Was ich gemacht habe, ich habe dann einfach mal ein, zwei Trainingseinheiten für diese Ärzte umsonst angeboten, um denen zu zeigen, einfach was ich mache. Gar nicht mal mit dem Hintergrund, die selbst als Kunden vielleicht zu gewinnen, sondern einfach zu zeigen, so läuft das Training bei mir ab, dass die auch das Vertrauen gewinnen und sehen, was biete ich überhaupt an. Und dann ist im nächsten Moment der Schritt für den Arzt leichter, mich auch weiter zu empfehlen. Kann sein, dass der Arzt sagt, okay, für mich selbst ist es jetzt nicht das Richtige, einfach zeitlich oder vom Training an sich her. Vielleicht ist er auch schon gut untergebracht, aber er hat dann zumindest einen Anknüpfungspunkt und weiß, da kann ich jemanden guten Gewissens hinschicken. Und das muss einfach so im Vordergrund stehen. Auch bei allen Kooperationspartnern empfehle ich so ein Vorgehen, zu zeigen, was man einfach selbst anbietet und dann gar nicht mal den Kooperationspartner selbst unbedingt zum Training zu gewinnen. Das wäre der Optimalfall, aber einfach ihm zu zeigen, das ist meine Leistung.
Wir haben ja auch vom Thema her jetzt die Geschichte von der Idee zum Konzept und du sagst es ja auch gerade so, die Authentizität spielt eine richtige Rolle. Ich muss auch meinen Kunden kennen, meine Zielgruppe kennen. Was sind denn noch so Ideen oder Meilensteine gewesen, wo dich zu deiner Selbstständigkeit geführt haben und wo du sagst, kannst du noch unseren Zuhörern was mitgeben?
Die meisten Trainer fangen an, sich zu verzetteln. So eine Art Bauchladenprinzip. Ich kann alles, ich will alles anbieten. Und das sollten die Trainer in der Regel unterlassen, denn das dankt ihnen niemand. Also sie sollen sich wirklich überlegen, was ist mein Schwerpunkt, wo bin ich richtig gut drin? Und da diese Stärken ruhig mal ausbauen. Man muss nicht alles können. Ich muss nicht Boxen und Kickboxen und Zumba und was weiß ich noch alles in ein Programm mit reinbringen. Die erfolgreichsten Trainer, die erfolgreichsten Programme laufen mit einem bestimmten Zielfokus und darauf bauen die auf. Das heißt, wenn ich jetzt Beispiel mich nehme, ich habe mir zwei Steckenpferde gesetzt. Das ist der Bereich Functional Training im Bereich vor allem Core Stability und der Bereich EMS Training. Und auf den Bereichen bin ich richtig gut und bilde auch in dem Bereich Trainer aus und weiter. Also warum soll ich dann das Bauchladenprinzip aufmachen? Klar, ich habe Boxhandschuhe auch da. Wenn jemand boxen will, okay, kann ich auch mal ein bisschen was mitmachen. Aber das ist nicht mein Schwerpunkt und damit werde ich auch keine große Werbung betreiben. Ich muss auch überlegen, was möchte ich überhaupt selbst leisten? Wie viel zeitliche Möglichkeit habe ich überhaupt da reinzubringen? Und wenn ich jetzt alles anbieten möchte, dann werde ich selber dann irgendwann kirre. Dann ist meine Energie auch weg. Ich arbeite lieber dann detailliert mit dem Kunden und habe dann so mit dem Kunden einfach einen engeren Draht, engeren Kontakt. Sehr, sehr viel Betreuungsarbeit, auch gerade Kommunikation ist ein ganz wichtiges Thema. Ich muss, wie sagt eine Kundin von mir einfach, sie findet es schön, einen intelligenten Trainer vor sich zu haben. Das heißt, jemand, der ihr zuhören kann, der ihr aber auch hier und da mal widerspricht und auch mal Antworten geben kann auf Themen, die jetzt vielleicht gar nicht mal so alltäglich sind, aber die Lebenswirklichkeit zu verstehen. Deswegen sage ich auch, man sollte sich nicht zu früh als ganz, ganz junger Hüpfer, sage ich mal, selbstständig machen, sondern da erstmal Erfahrung sammeln, auch im Umgang mit den Leuten. Und da ist wirklich der Zugriff auf Fitnessstudios absolut Bombe. Da kann man wirklich mit den Leuten in den großen Ketten zum Beispiel, kann man den Umgang mit den Leuten einfach auch mal üben und lernen. Da sind auch gute Kunden dabei, die geben einem Feedback und das hilft einem für später weiter.
Welche ein bis drei Bücher oder Hörbücher, Fachliteratur kannst du uns empfehlen oder den Zuhörern empfehlen und welche können wir da in die Shownotes packen?
Also von Büchern gibt es eine ganze Menge. Ich habe da ungefähr 200, 300 Bücher bei mir in der Bibliothek. Also was ich auf jeden Fall jeden Trainer ans Herz legen kann, ist dieses zum Beispiel von Gray Cook, Fundamental Movement. Dann Michael Boyle kann ich natürlich auch ans Herz legen. Gibt es mittlerweile, soweit ich weiß, auch auf Deutsch, Functional Training. Und eines, ja, so wirklich ein anderes Buch ist Successful Fitness Motivation Strategy. Autor kann ich jetzt gar nicht sagen. Das heißt also, wie gesagt, Successful Fitness Motivation Strategies, um herauszufinden, was motiviert den Kunden.
Wir kommen jetzt auch schon zur Blitzlichtrunde. Und zwar, ich frage dich was und du antwortest dann möglichst kurz in einem Wort oder einem Satz. Und Nummer eins ist, was dein favorisiertes Coaching-Tool ist.
Ganz klar EMS-Gerät.
Was ist der beste Ratschlag, den du jemals erhalten hast?
Der beste Ratschlag, alles wirklich austesten, bevor man etwas macht.
Deine größte Stärke als Coach oder Unternehmer?
Die Kommunikation im 1 zu 1 mit dem Kunden.
Deine größte Schwäche als Coach und Unternehmer?
Die Buchführung. Katastrophal.
Wie oder womit kann man dich am meisten beeindrucken?
Durch Authentizität, indem man zu dem steht, was man ist.
Mit wem würdest du gerne mal ein persönliches Gespräch führen und über welches Thema würdest du dich mit dieser Person unterhalten?
Das ist eine relativ schwierige Frage. Persönliches Gespräch und mit Personen auf jeden Fall reden. Ich würde ganz gerne mit jemandem aus einem ganz anderen Bereich mich unterhalten wollen. Das heißt, was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, jemand, der Künstler ist, Sänger und deutlich über 80. Ich glaube, der hat jede Menge zu erzählen. Da einfach mal zuhören, was der über das Leben zu sagen hat.
Vervollständige den Satz, ein guter Coach zu sein bedeutet.
Sich selbst zurückzustellen, seine eigenen Bedürfnisse und den Kunden reden zu lassen und ihm zuzuhören.
Was ist dein größter bisher unerfüllter Lebenswunsch?
Ich sage mal, mein größter Lebenswunsch ist einfach, das Leben so zu genießen, dass ich daran Spaß habe.
Das ist super. Das ist auf jeden Fall wertvoll. Und ich glaube auch, dass wenn man nicht allzu viel Wünsche offen hat, dass es einem dann automatisch besser geht. Frage noch, willst du noch jemanden grüßen? Also jemand, der dich beispielsweise geprägt hat auf dem Weg zum Personal Trainer?
Ich möchte auf jeden Fall den Ray grüßen, der nämlich meine ganze Arbeit aushalten muss und sehr viel Zeit da auch und Ärger immer wieder investieren muss, da ich so viel unterwegs bin und sehr viele Ausbildungen mache.
Perfekt, haben wir. Haben wir im Kasten. Und ich sage auch schon mal nochmal vielen Dank. Und dann vielleicht bis zu FIBO, ne?
Ich freue mich drauf. Bis zur FIBO, denke ich auch.
Ich hoffe, du konntest ein paar wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Wenn du diesen Podcast informativ findest, dann abonniere ihn doch einfach für weitere spannende Folgen. Und vergiss nie, die wichtigsten drei Buchstaben im Leben sind TUN.